Ich lese uns einige Verse aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 18 und 19. Die Geschichte handelt von Abraham, der von drei Männern besucht wird und erkennt, dass er hier von Gott angesprochen wird. Ich lese ab Vers 20. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, was vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und den Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Ich überspringe jetzt hier einige Verse. Die meisten werden wissen, dass Mose immer weiter herunterhandelt und herunterhandelt. Und Mose sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Und nun aus Kapitel 19. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot, den Neffen Abrahams, zur Eile und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihnen verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Nun ab Vers 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab und Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Mit dem Bibeltext, den wir am Anfang gehört haben, ist der Apostel Paulus in unsere Mitte getreten. Der Apostel, der, seit er sich für ein Leben mit Jesus entschieden hatte, nur noch eine Sehnsucht kannte. Bis ans Ende der Welt so vielen Menschen wie nur möglich bekannt zu machen, wie wir durch den Glauben an Jesus zu Gott und zu wirklichem Leben finden können. Und mit dieser Sehnsucht tritt er uns auch in diesem Text entgegen. Das gefällt Gott, ich lese jetzt nach Luther, das gefällt Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Allen Menschen, in diesen großen weltweiten Raum stellt er uns, aber nicht einfach so. Paulus sagt, betet. Das Gebet ist die Kraft, die uns wie durch ein unsichtbares Netz mit diesem großen weltweiten Raum verbindet. Und was mich hier überrascht, Paulus sagt, bittet für alle Menschen, für den Kaiser und für die Regierenden, damit, ja, jetzt hätte ja kommen können, damit auch sie zu Gott finden. Nein, er setzt fort, damit wir in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit ein ruhiges und stilles Leben führen können. Dies ist gut und gefällt Gott. Der will, dass allen Menschen geholfen oder alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit wir in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das Leben des Paulus war ja alles andere als ruhig und still. Aber Rastlosigkeit, Leid, Anfeindung sind kein Wert an sich, auch wenn sie wohl immer wieder einmal zum Leben des Christen gehören. Das ist also hier das Gegenstück zur Aussage Jesu, wenn er spricht, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, zuweilen ist das notwendig, aber wir dürfen danach streben, wir dürfen dafür beten, dass wir unser Leben, unseren Glauben in Stille und Ehrbarkeit leben können. Das gefällt Gott. Das Wohl des Mitmenschen, das Wohl dieser Welt und unser eigenes Wohl hängen zusammen, gehören zusammen. Wenn wir für das Wohl dieser Welt bitten, dann bitten wir auch für unser eigenes Wohl. In dieser Hinsicht sind wir aufgerufen, in gutem Sinne Egoisten zu sein. Gebet stellt uns in einen großen Raum. Gebet spannt ein unsichtbares Netz, das durch göttliche Kraft die ganze Welt miteinander verbindet. Eine unserer großen Glaubensvorbilder ist nun Abraham, der Urvater des Volkes Israel. Abraham erfährt, dass die beiden Städte, die im Tal vor ihm liegen, unmittelbar auf den Untergang zusteuern. Es sind, so wie wir aus der Bibel erfahren, Stadtstaaten mit eigenen Königen, die wir heute als gescheiterte Staaten bezeichnen würden oder englisch als sogenannte failed states. Also Staaten, die allgemeines Recht, allgemeine Wohlfahrt nicht mehr gewährleisten können, sondern in denen Gewalt, Angst, Hass, moralischer Verfall, Korruption und Leid, unendliches Leid, das tägliche Leben bestimmen. Also Staaten wie beispielsweise Somalia, Südsudan oder Syrien, um nur einige zu nennen. Ich könnte lange aufzählen, wenn ich sie jetzt alle nennen wollte. Oder vor 70 Jahren unser eigenes Land. Noch heute ist unbegreiflich, unter welch unvorstellbaren Opfern die Gegner, die Alliierten das verbrecherische Nazi-Regime in die Knie zwangen. Und genauso unbegreiflich ist, dass unser Land dann nicht so sang- und klanglos verschwand wie damals Sodom und Gomorra, sondern einen neuen Anfang machen durfte, sich schließlich vor 25 Jahren in Freiheit wieder vereinigen konnte. Heute dürfen wir ein versöhnter, ein angesehener Teil der Völkerwelt sein. Vor 70 Jahren unvorstellbar. Wie viele Menschen mögen wohl während der Nazizeit und während des Krieges vergeblich gebetet und gebetet und gebetet haben für dieses Land? Wie viele mögen vor Gott geweint und geklagt haben? Scheinbar vergeblich. Abraham fühlt sich mit Sodom und Gomorra verbunden, möchte nicht deren Vernichtung. Warum? Hätte ihm nicht egal sein können, was mit denen da geschieht? War es sein Neffe Lot, der mit seiner Familie dort lebte? Dann hätte er sagen können, Herr, wenn du diese verruchten Städte vernichtest, dann rette aber meine Neffen und die seinen. Warum bittet er für diese Städte? Er sagt, bringe doch die Gerechten nicht mit den Ungerechten um. Verzeihe ihnen doch um der Gerechten willen. Aber will er damit nicht sagen, solange es dort Menschen gibt, die mitten in dem Wahnsinn, mitten in Angst und Hass, sich Liebe und Gottvertrauen bewahren, dann haben diese Städte doch noch eine Chance. Vielleicht will Abraham auch sagen, Gott, wir alle Menschen, auch ich, können doch versagen und scheitern. Und diejenigen, die scheitern, sind sie deshalb automatisch schlechtere Menschen als ich? Hat nicht jeder gescheiterte Mensch auch im tiefsten die Sehnsucht im Herzen, zu Gottes Ebenbild zu werden, zu dem er bestimmt ist? Und Gott sprach, ich will sie nicht verderben um der Zehn willen. Mit seinem Gebet, mit seinem Bitten stellt Abraham sich in diesen großen Raum. Ja, er verbündet sich mit denen, um die er bittet. Und in diesem Verbundensein, in diesem Bitten aus Liebe heraus, in diesem Schmerz um die Verlorenen, ist Abraham Ebenbild Gottes. Abraham ist Gott ganz nahe. Und das, was uns hier an diesem Text erstaunt, Gott ist nicht der unwandelbare Gott, der schon alles weiß und dessen Plan 100% festliegt. Hier tritt uns der wandelbare Gott entgegen. Ja, wie? Wird Gott sich selbst untreu, indem er seinen Entschluss kippt? Vielleicht jedenfalls. Ich möchte hier sagen, wenn ich das recht verstehe, Gott ist wandelbar, um sich selbst treu zu bleiben. Der wandelbare Gott, der sich nur so selbst treu bleibt. Mal ein Vergleich. Wenn ich als Vater nun das eine oder andere Kind haben darf, das allmählich größer wird, dann muss ich mich mit seiner Entwicklung wandeln, dann muss ich mit ihm verhandeln können, dann muss ich ansprechbar sein, dann muss ich gehört werden können, um mir und dem Kind und der Liebe treu zu sein. In diesem Sinne verstehe ich dem wandelbaren Gott, der in seiner Wandelbarkeit sich und uns und der Liebe treu bleibt. Ein Gott, der zu Noahs Zeiten einmal die ganze Schöpfung fallen ließ, der hier die Städte Sodom und Gomorra fallen lässt und der dann in seinem Sohn Jesus sein eigenes Leben gibt, um die Gefallenen aufzurichten und zu retten. Und Jesus hat ja auch ein Beispiel für seine Wandelbarkeit gegeben, zumindest eins, das wir kennen, als eine sogenannte heidnische Frau um Heilung ihrer Tochter bittet und mit Jesus verhandelt. Und Jesus erst sagt, es ist nicht gut, dass man die Brocken den Kindern wegnimmt und den Hunden vorwirft. Und sie lässt nicht locker und Jesus geht auf sie zu. Gott, der ansprechbar sein will, der liebende Gott sein will, der verhandelnde Gott sein will. Was würde es sonst für Sinn machen, zu ihm zu beten? Beten wir dann nur für uns, weil Gott weiß ja sowieso schon alles? Gott verhandelt mit Abraham, weil Abraham in seiner Liebe, in seiner Sorge um diese Städte Gott anspricht. Und damit wird Abraham zum Ebenbild Gottes. Und doch, nun geht die Geschichte weiter, wie wir wissen, und doch, Gott entlässt die Verirrten, die Gescheiterten nicht aus ihrer Verantwortung. Gottes Ebenbild zu sein heißt eben auch verantwortlich zu sein, auch dann, wenn wir an dieser Verantwortung scheitern. Das ist wohl die bittere, die schmerzvolle Wahrheit dieses Textes. Scheitern und Untergang gehören zu den Tatsachen unseres Daseins. Obwohl Gott die Städte eigentlich verschonen will, wenn er auch nur die minimalste Chance einer Umkehr sieht, vollstreckt er schließlich den Untergang. Nicht etwa, weil er Freude daran hätte, sondern weil damit letztlich nur das endgültige Scheitern zutage tritt, das im Grunde bereits geschehen ist. So versuche ich das zu verstehen, was hier geschieht. Gott ist nicht der, der willkürlich in den Mülleimer wirft, was ihm gerade nicht gefällt, sondern er geht bis zum Letzten. Er lässt sich von uns bitten, um auch die kleinste Chance zur Umkehr noch offen zu halten. Und in Jesus ging er buchstäblich zum Letzten, indem dieser sein Leben für uns gab. Aber Gott tut eines nicht. Er entlässt uns niemals aus unserer Verantwortung. Umkehr können nur wir Menschen selbst vollziehen. Gott zwingt niemanden, so bitter und so unbegreiflich das zuweilen auch sein mag. Wie mag Abraham sich wohl fühlen, als er am nächsten Morgen ins Tal schaut und den Rauch der brennenden Städte aufsteigen sieht? Wie viel Schmerz fühlt er um diesen totalen Untergang? Wie viel Zorn fühlt er über die, die im Übermut auch die letzte Chance zur Umkehr verspielt haben? Wie viel Schmerz leidet er um die, die dem Sog von Angst und Hass nicht widerstehen konnten? Wie enttäuscht mag er sein, vergeblich, scheinbar vergeblich gebetet zu haben? Welche Anklagen mag er jetzt gerade gegen Gott schleudern, der all das nicht verhindert hat? Ich stelle mir Abraham vor, wie er innerlich zerrissen, schmerzerfüllt, traurig, wütend, fassungslos nach dort unten schaut. Denkt er vielleicht sogar einen Moment darüber nach, sich von Gott loszusagen? Wir wissen es nicht. Wie geht es wohl so manchem unter uns, wenn wir immer wieder bitten, dass Gott Leid wendet, dass Gott Kriege und Ungerechtigkeit enden lässt, dass Menschen umkehren und sich besinnen auf ihn und auf alles, was dem Wohl dieser Welt dient? Möchten wir manchmal daran verzweifeln, dass der Wahnsinn immer weitergeht, dass reiche Nationen wie wir die Armen ausbeuten, dass korrupte Regimes oder fanatische Gottesstaaten oder Terrororganisationen vor keinem Verbrechen zurückschrecken, dass die Flüchtlingsströme immer mehr zunehmen, dass wieder andere sich herzlos vom Leid der Flüchtlinge abschotten und zulassen, dass Tausende auf offener See ertrinken, dass Schleuserbanden und Terroristen sich am Leid der Flüchtlinge bereichern. Ist unsere Welt nicht das reinste Tollhaus geworden? Wo soll das hingehen? So Sollten wir uns verächtlich von Gott abwenden, der all das zulässt und sich hinter der Verantwortung des Menschen verschanzt? Oder sollten wir uns lieber verächtlich von dieser Welt abwenden und sagen, soll doch dieser verirrte Haufen, die Menschheit doch untergehen, vielleicht kommt ja dann das Reich Gottes. Ja, so mancher ist im Übermaß von Leid und Verirrung in seinem Glauben zerbrochen oder aber hat sich angewidert von dieser Welt abgewendet, um nur noch auf den Himmel zu hoffen. Und manchmal müssen sich Schmerz, Enttäuschung und Klage einfach Bahn brechen. Ja, wenn du kannst, dann richte deinen Schmerz, deine Klage an Gott. Wirf sie auf ihn. Mache deinen Schmerz, deine Klage zum Teil deines Gebetes, zum Teil deiner Gottesbeziehung. So wie Abraham jetzt fassungslos vor Gott steht, als er den Rauch aufsteigen sieht, das schreckliche Ende menschlichen Scheiterns. Ja, wir dürfen klagen, aber Gott sei Dank, die Bibel bewahrt uns davor, inmitten des ganzen Wahnsinns uns selbst zu verirren, ja, Teil der allgemeinen Verirrung zu werden. Freilich können wir uns dem Wahnsinn nicht ganz entziehen, dass wir irgendwo auch mitmachen. Unser Wohlstand beispielsweise resultiert auch aus der Ausbeutung ärmerer Länder. Auch bei uns in unserem Land gibt es Unrecht. Aber Gottes Wort sagt uns, dass wir uns weder von Gott noch von dieser Welt abwenden sollen. Liebe ist nicht teilbar. Liebe ist nicht teilbar. Nein, wir sollen weiter bitten für diese Welt und für sie einstehen. Das Wohl dieser Welt ist auch unser Wohl. Wo stünden wir heute, wenn damals vor über 70 Jahren nicht Menschen wie Bonhoeffer oder Sophie Scholl und viele andere für unser Land gebetet und ihr Leben eingesetzt hätten für eine bessere Zukunft? Sie blieben unbeirrt, auch wenn sie eine Minderheit waren. Unbeirrt mitten im Wahnsinn und mitten im Untergang. Sie blieben dem treu, was ihnen Glaube, Liebe und Hoffnung geboten hatten. Wie hätte der Neuanfang Deutschlands ohne sie ausgesehen? Wo wären wir heute ohne sie? In jedem Ende steckt der Keim zum Neuanfang. Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte. Ja, und aus den Nachkommen Lots, so berichtet die Bibel, gingen zwei Völker hervor, die Moabiter und die Ammoniter. Ende und Neuanfang gehören zusammen. Freilich mag man fragen, warum es erst so schlimm kommen musste. Wir dürfen fragen, ob es in Deutschland nun wirklich einer solchen Schreckensherrschaft bedurfte und zweier so grausamer Kriege, um diese Kultur des Erinnerns und der Selbstbesinnung zu schaffen, so wie wir sie heute kennen. Da waren wir vor 100 Jahren meilenweit entfernt. Aber dass wir heute in dieser Tradition stehen, das darf uns auch dankbar sein lassen. Es ist nicht alles zwecklos. Es darf uns dankbar sein lassen bei allem Schmerz über den Zustand dieser heutigen Welt. Worauf nun dürfen wir konkret hoffen, wenn wir unsere Bitten an Gott richten, wenn wir bittend vor Gott stehen? Ich möchte darauf keine endgültigen Antworten geben, aber Anstöße dürfen wir dem entnehmen, was uns die Bibel sagt und auch dem, was wir aus der Erfahrung mit Gott bezeugen können. Gott will, dass wir durch unser Gebet diesen Raum betreten, dieses unsichtbare Netz ausspannen, das diese ganze Welt miteinander verbindet. Er will, dass wir unsere Liebe, unsere Hoffnung, unseren Schmerz, auch unsere Klage an ihn richten. Er will mit uns als seinen ebenbildlichen Geschöpfen ehrlich verhandeln. Wir sind keine Bittsteller. Er will nicht Untergang, sondern Heilung und Neuanfang. Wir dürfen vertrauen, dass unser Gebet auch persönliche Schicksale und den Gang der Welt beeinflusst. Und wir dürfen vertrauen, dass Menschen mitten im Leid, mitten im Wahnsinn sich ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Hoffnung bewahren können durch unser Gebet. Und wir dürfen, ja sollen, unser Gebet ergänzen durch unser ganz praktisches Tun, da, wo uns Möglichkeiten gegeben werden. Amen.